Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Horace J. Williams heißt es, bevor ich fortfahre, möchte ich Sie daran erinnern, dass ein erhörtes Gebet nicht immer ein Ja vom Herrn bedeutet. Manchmal, wenn Gott Ihr Gebet erhört, kann es ein Ja und vielleicht sogar ein Nein sein. Aber was ist, wenn der Herr etwas noch Besseres für Sie bereithält, an das Sie nie gedacht hätten? Im Titel dieses Beitrags bezeichne ich erhörte Gebete als eine schöne Bestätigung der Liebe Gottes. Ich hoffe, dass Sie darüber nachdenken werden, wenn ich fertig bin. Und vielleicht kann ich Sie sogar davon überzeugen, dass erhörte Gebete etwas Wunderbares sind. Selbst wenn Gottes Antwort Nein lautet. Die Bibel erwähnt oft, dass Jesus unsere Schwächen kennt und unsere Gefühle nachvollziehen kann. Wenn Jesus Gebete erhört, versteht er, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, dass Gott einen nicht hört. Bevor er verhaftet wurde, betete er im Garten Gethsemane und fragte Gott, ob es einen anderen Weg gäbe, um das Kreuz zu vermeiden, das ihm bevorstand. Er wusste um den unvorstellbaren Schmerz und das Leiden, das mit einer brutalen Hinrichtung verbunden war. Ich weiß nicht, wie weit du in deinem Gebetsleben bist. Vielleicht nimmst du dir nicht die Zeit, mit Gott zu sprechen. Wie auch immer deine Situation ist, ich bitte dich inständig, deine Gebete nicht aufzugeben. Gott hört dich und freut sich, wenn du im Gebet zu ihm kommst. Aber eines kannst du nicht tun, mit dem Beten aufhören. Warum? Du fragst dich vielleicht, Beten stärkt und entwickelt deinen Glauben. Wenn du im Gebet zu Gott gehst, zeigst du deinen Glauben an ihn und deine Abhängigkeit von ihm. Wenn du betest, gibst du alle weltlichen Bemühungen auf und vertraust dem allmächtigen Gott. Rufe also weiterhin zu Gott. Er wird deine Gebete zu seiner rechten Zeit erhören. Wir sehen also, dass dieser Bericht von erhörten Gebeten spricht und dass Gott sie zu seiner rechten Zeit beantwortet, wie auch immer die Antwort ausfällt. Und heute besprechen wir die erhörten Gebeten der Heiligen, die in unserem Bibelabschnitt vorkommen. Doch lasst uns kurz zuvor darüber diskutieren, wo wir uns gerade befinden, denn diese heutige Vision folgt den sieben Siegeln und ist eine separate und ergänzende Vision. Und die Reihe von Visionen, die nun vorgestellt werden, erstreckt sich bis zum Ende des 11. Kapitels. Zudem gibt es auch eine deutliche Übereinstimmung und der Anordnung zwischen diesen und den Visionen der Siegel. Wie dort, so werden auch hier gegen Ende der Reihe zwei untergeordnete Visionen vorgestellt. Auf das 6. Siegel hat die Vision der 144.000 und der unzählbaren Schar gefolgt. Auf die 6. Posaune folgt die Vision des Buches und die Vermessung des Tempels. Des Weiteren zeigen die Hauptversionen sowohl der Siegel als auch der Posaunen eher die äußeren Aspekte, wo dagegen die dazwischen liegenden auf innere und spirituelle Aspekte hinweisen. Nochmals zur Erinnerung. Haben wir bei den Siegeln die großen äußeren Merkmale der Welt gesehen, wie den Krieg oder die Hungersnot? Auch diese sind in Offenbarung Kapitel 7 die Ruhe und Stärke und den Sieg der Kinder Gottes aufgezeigt worden. So verhält es sich auch mit den Visionen der Posaune, wo die Hauptvisionen uns die Posaunenstimme der vielfältigen Vorsehung Gottes aufzeigen. Hingegen weisen die sekundären Visionen in Offenbarung Kapitel 10 und Kapitel 11, Vers 1 bis 14, auf gemeindespezifische Angelegenheiten, wie auch eine Auswirkung, auf den äußeren Zustand haben. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Ähnlichkeit zwischen den Posaunen und den Siegeln. Die ersten vier Posaunen sind wie die ersten vier Siegel in einer Gruppe zusammengefasst. Die ersten vier Siegel haben sich mit den vier Reitern auseinandergesetzt und die mit dem Ruf komm eingeleitet worden sind. Bei den ersten vier Posaunen folgen Gerichte über Naturgegenstände, die Erde, das Meer, die Flüsse und die Lichter des Himmels, während die letzten drei als Wehposaunen bezeichnet, die mit dem dreimaligen wiederholten Ruf Wehe angezeigt werden. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 8, die Verse 2 bis 6, die ein Vorwort zu dem anschließenden Sturm sind, die sich ab der ersten Posaunen entfalten wird. Und zwar heißt es: Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Johannes sind nun also sieben Engel, die sich vor Gott gestellt haben. Wer sind nun diese sieben Engel? Die übliche Antwort lautet, dass man darunter die sieben Erzengel versteht: Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sariel, Gabriel und Remiel, wo von diesen sieben Namen nur zwei in der Heiligen Schrift erwähnt werden, und zwar Michael und Gabriel. Die anderen Namen sind daher unzulässig und haben einen okkulten Bezug, das sich unter anderem auch im Buch der Apokryphen befinden. Im Buch Tobit, das nicht zum Kanon gezählt wird, taucht zum Beispiel Raphael auf. In Lukas Kapitel 1, Vers 19 stellt sich Gabriel so vor: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Diese zwei Passagen sollen nach einigen Autoren diese Ansicht unterstützen, dass es sich um Erzengel dreht. Addierend ist der griechisch bestimmte Artikel vor den sieben Engeln positioniert, sodass man daraus diese Schlussfolgerung ziehen könnte. Aber Achtung! Denn in Gottes Wort wird nur Michael als Fürst betitelt, Daniel Kapitel 12, Vers 1, und die anderen nicht. Und wie gesagt, taucht neben Michael nur Gabriel auf und die anderen existieren überhaupt nicht. Auch werden die sieben Engel nur im Buch der Offenbarung erwähnt und in keinem anderen Buch der Bibel. Deswegen darf man keine Spekulationen anstellen und Sachen aufgreifen, die man nicht mit fester Überzeugung beweisen kann. Die sichere Variante dieser Auslegung muss also bibeltreu stattfinden. Wenn Gott also nur zwei seiner Engel erwähnt hat, dann hat er auch uns nicht weitere offenbart. Und man kann aufgrund dessen mit Gewissheit sagen, dass in den sieben Engeln die vollkommenen Strafen gegenüber den Rebellen und den Sieg Gottes festzustellen sind. Diese Argumentation wird dadurch unterstützt, dass die Zahl 7 einen hohen Stellenwert hat, was die symbolische Bedeutung im Buch der Offenbarung betrifft. Die sieben Gemeinden, die sieben Geister Gottes oder die sieben Siegel. Und so wie Gott nicht wirklich mit sieben Geistern zu verstehen ist, sondern es für den vollständigen und offensichtlichen Einfluss des einen Heiligen Geistes steht, so stehen diese sieben Engel für den gerichtlichen Standpunkt. Es werden auch ihnen sieben Posaunen gegeben. Verpassen wir das nicht. Sie wurden von Gott überreicht, um seine gerechten Urteile walten zu lassen. Aber lasst uns konkreter werden. Was ist der Sinn der sieben Posaunen? Und dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt, Gottes Bereitschaft zum Kampf. Die sieben Siegel beantworten nämlich die Frage, ob das Reich Gottes wiederhergestellt wird. Die sieben Posaunen klären unmissverständlich auf, dass diese Königreiche dieser Welt zu den Königreichen des Herrn werden. Man beachte, die Visionen sind keine Szenen von Ereignissen, die chronologisch aufeinander folgen. Zumindest was die ersten vier betrifft. Die eine Reihe der Siegel zeigt uns die Schwierigkeiten, die die Gemeinde aufgrund der Welt ereilen. Die andere Reihe der Posaunen zeigt uns den Weg durch Konflikte zum Triumph. Und die eine Reihe zeigt uns die Probleme, die die Gemeinde aufgrund der Welt ereilen. Die andere zeigt uns die Komplikationen, die über die Welt kommen, weil die Gemeinde zur Eroberung der Welt voranschreitet, wie Israel zum Besitz des verheißenen Landes. Denn der Herr kämpft noch immer für sein geistliches Israel und es wird es nicht im Stich lassen. Die Siegel schließen mit Frieden und die Posaunen schließen passenderweise mit dem Sieg ab. Das ist also die Gewissheit, die wir aus den Siegeln und den Posaunen entnehmen können. Was für eine wunderbare Ermutigung. Und das Synonym für Posaunen ist Trompeten. Und Trompeten wurden für Feierlichkeiten verwendet, um heilige oder militärische Versammlungen einzuberufen. Und auch als Kampfaufruf, militärische Signale oder Alarm, oft als Warnung vor bevorstehenden Invasionen. Das ist auch ein Grund, warum das Bild der Posaunen in der Offenbarung eine Anwendung hat, da Gott zum Gericht auszieht. Doch finden sich auch eine Parallele zu Josua Kapitel 6, die Verse 6 bis 7, wo wir lesen, da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen, tragt die Bundeslade und lasst sieben Priester sieben Hörner des Halljahres vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk aber sprach er, macht euch auf und zieht um die Stadt und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Die ersten Christen waren harten Verfolgungen ausgesetzt. Die sieben Posaunen waren daher für sie ein Zeichen, dass Gott auch bereit ist, für sie zu kämpfen, während sie Trübsal erleiden. Das mag für manche paradox erscheinen, aber ist es nicht. Denn hier könnte ein Einspruch erfolgen, wo es heißt, wie kann denn Gott für sein Volk einstehen, das nicht nur damals, sondern auch noch heute geschlachtet wird? Wo soll da die Bereitschaft für den Kampf Gottes sein, wenn das Resultat in den Statistiken lauter Tote sind? Und wo soll da die Gemeinde zur Eroberung der Welt voranschreiten, wenn das Gegenteil aus der antichristlichen Perspektive zu sehen ist? Das ist ein berechtigter Einwand, aber dabei wird nicht der volle Umfang beachtet. Warum? Denn wenn man genauer schaut, dann sieht man nicht nur, dass die Christen unter Diokletian oder einem Decius Schweres einbüßen mussten, sondern auch den Zerfall des ehemaligen römischen Reiches, das Gott selbst infolge seiner Bereitschaft eingeführt hat. Denn wahre Bereitschaft erweist sich, wenn es auch in der Praxis zu sehen ist. In Daniel Kapitel 2, Vers 22 sagt Daniel dem Nebukadnezar Folgendes. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. sehen wir das, dass es Gott selbst ist, der sein Weltgeschehen souverän steuert. Ginge es nämlich nach dem damaligen Römischen Reich, so hätte man versucht, dies mit allen Mitteln zu verhindern, dass letztlich am Eingreifen des Allmächtigen gescheitert ist. Und nicht, dass es uns entgeht, aber das Evangelium ist heute in allen Kontinenten präsent. Und das beweist eindeutig, dass das Wirken Gottes vorangeschritten ist. Und das in einer fürchterlichen Zeit, wo die antichristlichen Regierungen global ein dominantes Ausmaß haben. Im Iran sollen die Hauskreise eine gewaltige Explosion erfahren, was auch die Zukunft ist. Man frage sich, wie kann das sein, dass in einem Staat, der eine stark oppositionelle Haltung gegenüber Christen hat, so eine Frucht zu konstatieren ist? Und die glasklare Erwiderung ist, dass der Herr nicht aufgehalten werden kann, wenn er aus seinem Engagement in die Tat schreitet, und deswegen bleiben die Mächte der Finsternis machtlos. Und schon der Herr Jesus hat es in Matthäus 16, 18 so gesagt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen, der Felsen des Glaubens, will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Kein Wunder, dass die Gemeinde nicht zu überwinden ist, auch wenn sie durch Hindernisse gehen müssen und eventuell dem Tod ausgeliefert werden. Aber so wie man damals die Auferstehung nicht verhindern konnte und Christus inmitten der Gottlosigkeit und der irdischen Regierung auferstanden ist, so wird er sich letztlich durchsetzen, wo alle Königreiche dieser Welt bei der siebten Posaune den Ungläubigen entzogen wird. Das heißt, dass der Sturz der Gegner schon aktuell ausgeschrieben ist und die Bereitschaft des Herrn zu kämpfen ist eine feste Wirklichkeit, die sich immer wieder im Laufe der Geschichte erwiesen hat. Und nachdem wir nun in Vers 1 die sieben Engel mit den sieben Posaunen gesehen haben, die bereitstehen, gehen wir nun zu den Versen 2 bis 3, wo ein anderer Engel mit seiner priesterlichen Funktion auftaucht. Denn da sehen wir, dass ein anderer Engel gekommen ist, der sich an den Altar gestellt hat. Das Erscheinen dieses anderen Engels hat zu einigen Fragen und zu einigen weit überholten Erklärungen geführt. Denn einige haben gedacht, dass wir unter diesem anderen Engel Christus selbst verstehen sollen. Fakt ist, dass wir hier diesem Engel keine spezifische Zuordnung geben können, da es nicht im Detail beschrieben wird. Und da das Buch der Offenbarung eine stark symbolische Komponente aufweist, müssen alle Faktoren berücksichtigt werden, um eine saubere Auslegung zu geben. Und tatsächlich sehen wir in diesem Engel in einer priesterlichen Funktion, da er sich an den Altar gestellt hat, der dem Räucheraltar des Alten Testaments entspricht, der in dem Tempel gestanden ist und aus Gold war. Siehe dazu 2. Mose Kapitel 30, die Verse 1 bis 3. Und da hat der Priester gewöhnlich Weihrauch verbrannt, während das Volk draußen gebetet hat. Das Gleiche ist auch bei uns festzustellen, denn dem Engel wird zugeordnet, dass er das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Zunächst einmal ist ihm nicht wenig, sondern viel Räucherwerk gegeben, was auf eine sehr große Menge hinweist. Und dies ist nachzuvollziehen, da es die Gebete nicht bestimmter, sondern aller Heiligen sind. Das soll den Gedanken vermitteln, dass der Engel in seiner priesterlichen Funktion die Gebete des ganzen Volkes wahrnimmt und es vor dem Thron Gottes darlegt. Und so seine Gegenwart mit den Gebeten der Heiligen direkt in Verbindung mit Gott steht. Hier können wir auch unseren zweiten Anwendungspunkt einfügen: Gottes Bereitschaft, Gebete zu hören. Wie gesagt, haben wir es hier mit einem Bild zu tun, wo Gottes Volk draußen betet und der Priester seine Tätigkeit im Tempel ausführt. Ein Beispiel für diesen Brauch finden wir in der Geschichte von Zacharias. In Lukas Kapitel 1, die Verse 8 bis 10, hören wir jenes. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Und vor diesem Hintergrund ist eindeutig unsere Passage zu identifizieren, da die Symbolik der Apokalypse weitgehend auf jüdische Elemente basiert. Und das heißt nicht, dass tatsächlich ein Engel unsere Gebete erhört und sie vor Gott bringt, wie es unter anderem orthodoxe Glaubensgemeinschaften in dem Orient glauben und sich deswegen auf so einen Abschnitt stützen. Dies ist mit aller Härte zu widerlegen, da im Neuen Testament der wiedergeborene Christ selbst als ein Priester bezeichnet wird, der diese Rolle des Gebets vor Gott ausübt. Das sehen wir schon im Buch der Offenbarung selbst, und zwar Offenbarung Kapitel 1, die Verse 5 bis 6. Ihm, der uns geliebt hat und uns vor unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Wenn also betont aus diesen Versen hervorgeht, dass Gläubige so einen Status besitzen, so benötigen sie selbst keine Engel, um ihre eigenen Gebete vor Gott zu legen, beziehungsweise durch den Engel. Zudem können Engel nicht die Gebete eines Menschen, der nonverbal mit dem Herrn kommuniziert, wo der Engel es nicht verbal hört, hören, da ihr Wesen in diesem Sinne beschränkt ist. Die Beweisführung also, dass wir zu Engeln gehen müssen, damit sie uns vor Gott vertreten, scheitern daher krachend. Das Gegenteil kann sogar eintreten, wo Leute den Kontakt zu Michael, dem Engel, aufsuchen und er sich nicht auf ein Gespräch einlässt, da es ihm nicht von Gott generell erlaubt ist. Und sein Geist ist auch nicht allgegenwärtig, wie es beim Herrn ist. In 3. Mose Kapitel 19 wird diese Auslegung zementiert, dass der Kontakt zu Engeln vehement abzulehnen ist. Daher darf man nicht aus solchen Bibelstellen, wo Symbolik in den prophetischen Visionen dominant sind, eine dogmatische Schlussfolgerung ziehen, die eventuell aus dem Kontext gerissen ist. Und besonders da, wo Metaphern gebraucht werden, wie bei uns. Und das Resultat in Vers 4 ist, dass der Rauch des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten aller Heiligen vor Gott aufgestiegen ist. Mit anderen Worten ist es von Gott, dem Allmächtigen, bemerkt worden. Man beachte, dass hier noch nicht von einer Auskunft Gottes gesprochen wird, sondern das Augenmerk liegt auf der Annahme, da den Gebeten der Heiligen der annehmbare Duft des Weihrauchs verliehen worden ist. Zudem steht Vers 4 in Kombination mit Vers 1, denn die Engel, welche die 7 Posaunen haben, stehen auch vor Gott aufgrund des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen. Aber wer sind mit alle Heiligen im Detail gemeint? Die Rede ist von allen, die Kinder Gottes sind, von allen, die heilig sind. Die Idee dahinter ist, dass sich zu dieser Zeit alle Heiligen vereinen würden, um ihr Anliegen vor Gott zu äußern. Dies beweist auch, dass Gott sein Volk des Neuen Testaments nicht vergessen hat. Lieber Bruder, lieber Schwester, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, du kannst anhand dieser Bibelstelle entnehmen, dass Gott dein Rufen im Willen Gottes vernimmt. Sei daher nicht verzagt, ob du gegenwärtig Unrecht durch die Gottlosen erleidest, denn dieser Text kommt auch im Kontext mit Gericht vor. Und der Herr weiß ganz genau, was du erlebst, und sein Auge ist ständig auf dich gerichtet. Und auch wenn du zurzeit nicht das gewünschte Resultat siehst, heißt das nicht, dass Gott nicht agiert und dich zurückgezogen hat. Das könnte man manchmal denken, bei all den Schwierigkeiten, den Christen durchstehen müssen und wo der Ausgang aussichtslos erscheint. Ich möchte dich an Rachel erinnern, die in ihrer Not zu Gott geschrien hat, weil sie keine Kinder bekommen konnte und wo nicht gleich zu Beginn Gott interveniert hat, so wie es sie sich gewünscht hatte. Aber Gott hat ihr Gebet in Erwägung gezogen und das ist ein gewaltiger Trost, dass Gott seinen Kindern beständig zuhört. Merke dir daher in Anbetracht der Tatsache, dass dein Gebet bei Gott Anerkennung findet. Und so wie die Engel mit den 7 Posaunen bereitstehen und noch nicht in die Praxis übergegangen sind, so ist Gott präsent und stellt sich mit seinem Hammer dar, den er trivial in die Welt schwingen wird und er so die Mäuler endgültig zum Stopfen bringt. Doch kommen wir nun zu den abschließenden Versen 5 bis 6. Denn sie zeigen die Folge der Annahme der Gebete der Heiligen. Unser dritter und letzter Anwendungspunkt für heute wäre Gottes Bereitschaft, Gebete zu erhören. Man beachte, dass beim 5. Siegel in Offenbarung 6 die hingeschlachteten Seelen nach gerechter Rache schreien, aber sie noch eine kleine Zeit warten sollen, bis ihre Brüder vollendet werden. Und wo darauf beim 6. Siegel der große Tag des Zorns eingetreten ist und nicht im Anschluss die 7 Posaunen, da die 7. Posaune mit dem 6. Siegel in Übereinstimmung steht. Daher beschreibt der vor uns liegende Text nicht in erster Linie das Rufen der hingeschlachteten Seelen, sondern greift die Gebete aller Heiligen auf, wodurch das Ergebnis und die Macht aller Gebete zum Ausdruck kommen. Nochmals, er stellt das Ergebnis und die Macht aller Gebete dar und ist ein Beweis dafür, dass Gott im Allgemeinen schon handelt und nicht erst, wenn alle Heiligen diese Welt verlassen haben und der große Tag des Zorns in Kraft getreten ist. Wir werden dann auch sehen, dass in den Posaunen eine Buße von Ungläubigen ermöglicht wird, sodass es sich hier nicht um ein Gericht dreht, wo Gott keine Umkehr mehr schenken kann. Und diese Gebete des Volkes, so schwach und unvollkommen sie auch sein mögen, sind dennoch unbesiegbare Waffen in den Händen der Soldaten Christi. Und sie werden sich als mächtiger erweisen als alle fleischlichen Waffen. Schauen wir, so wie Jericho gefallen ist, ohne dass Israel einen Schlag ausführen musste, so wird nun das Israel Gottes im Buch der Offenbarung dargestellt aus Juden und Heiden durch wahres und treues Gebet als allmächtig erkannt werden. Denn die Charta, also die Satzung der grundlegenden Prinzipien der Macht der Gemeinde, findet sich in den Worten Christi. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Johannes 15, Vers 7. Und der Engel wird nun in Vers 5 mit dem Räucherfass aufgezeigt, der es mit dem Feuer vom Altar aufgefüllt hat. Das entsprechende Mittel ist also das Feuer. Und hier kommt es im Bezugsrahmen mit den Urteilen vor, das auf die Erde geworfen wird. Übersehen wir das nicht, dass hier kein Ball oder Stock auf den Globus prallt, sondern heiliges Feuer. Feuer, das der göttlichen Vollstreckung entspricht. Feuer, das die Weizen von den Spreu trennt. Ja, Feuer, das nicht schwelgt und einen unaufhaltsamen Lauf hat. In Hebräer Kapitel 12, Vers 29 steht Folgendes: Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und als der Engel das getan hat, sind Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben geschehen. Und es ist die Gegenwart der göttlichen Präsenz, denn jetzt ist Gott am Zug, die sich in dieser Metapher zeigt. Es sind Stimmen seiner markanten Majestät, krachender Donner, welche die ganze Aufmerksamkeit auf ihn lenken, kraftvolle Blitze, wo Spannungen mit einer gewaltigen Voltanzahl im Zerstörungsmodus erscheinen. Dazu ein heftiges Erdbeben, das die Erde zum fürchterlichen Beben bringt. Es gibt eine ähnliche Handlung von Moses vor dem Pharao, als er Asche aus dem Ofen genommen und sie zum Himmel gestreut hat, welche aber auf die Erde herabgefallen ist, was ein Symbol für die Plage war, die über das Land kommen sollte. zu finden in 2. Mose Kapitel 9, die Verse 8 bis 10. Das heißt, dass die Asche ein Zeichen für das kommende Gericht war, so wie hier das Feuer. Auch in Hesekiel Kapitel 10, Vers 2 bekommen wir diesen Einblick. Und er redete mit dem Mann, der das leinene Gewand trug, und sagte: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Und die 7 Engel werden im Zuge dessen aufgeführt, um dieses kommende Gericht auszuüben. Der Unterschied hier zu Vers 1 ist, wo ebenso die 7 Engel auftauchen, dass es die Auswirkung auf die Gebete der Heiligen aufzeigt. Sie sind nun bereit, in die Posaunen zu stoßen. Der militärische Krieg Gottes gegen die Ungläubigen steht vor der Tür. Und die besten technologischen Fortschritte dieser Welt können nicht seinen schon feststehenden Sieg verhindern. Die chinesische und antichristliche Regierung, die zurzeit Christi unterdrückt, wird bei der 7. Posaune in alle Einzelteile zersplittert werden. Der nordkoreanische Präsident wird bei der Wiederkunft Christi erkennen müssen, insofern er bis dahin leben sollte, dass er nun massiv in den Boden gestampft wird. Die Menschen, die Unzucht oder die Liebereien betreiben und nicht davon ablassen wollen, werden in ihre Knie gezwungen werden. Charles J. L. Cott schreibt: Es ist ein ernster Gedanke, dass wir Gebete zum Himmel senden und die Antwort in Form eines Gerichts herabkommt. Denn oft kann sich wahre Güte nur durch ein Gericht bahnbrechen. Wir konnten also heute sehen, dass das Gericht bereitsteht, wo diese 3 Wahrheiten der Realität entsprechen. Erstens, Gottes Bereitschaft zum Kampf. Zweitens, Gottes Bereitschaft, Gebete zu hören. Und drittens, Gottes Bereitschaft, Gebete zu erhören. Und das nächste Mal geht es dann los, wenn in die ersten 4 Posaunen gestoßen wird. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.